Jesus Christus, ich bete, dass du uns durch dein Wort berührst und stärkst, aber auch herausforderst, uns unruhig machst, da wo wir vielleicht eine falsche Ruhe haben, uns umdenken hilfst, wo wir vielleicht falsch liegen und uns Zuversicht gibst, deinem Weg zu folgen. Amen. Da wir um uns so viele Zeugen des Glaubens haben, lasst uns alles ablegen, was uns in dem Wettkampf behindert. Wir haben schon einiges abgelegt an unseren Sorgen, an unseren Nöten und das alles. Das, was uns bewegt, wir dürfen es ans Kreuz legen. Wir müssen das nicht mitschleppen. Wir dürfen ohne diesen Ballast laufen. Aber der Hebräer sagt hier auch noch, aber auch, nicht nur deine Sorgen und Nöte, sondern auch die Sünde, heißt es hier. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Auch das, was uns bindet, was an falschen Entscheidungen in unserem Leben ist, was an Entscheidungen in unserem Leben getroffen ist, was uns hindert, den Segen Gottes zu empfangen. Auch das gehört ans Kreuz. Auch das sollen wir ablegen. Denn mit zäher Ausdauer, heißt es hier, wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dazu ermutigt und ermahnt uns der Hebräerbrief. Ich finde, der Hebräer, der kann es ziemlich gut ausdrücken. Lass dich immer wieder ermutigen, im Glauben wirklich durchzuziehen, sagt er mit anderen Worten. Zieh durch, hör nicht auf. Lass dich weder von deiner Schwachheit, noch von deinen Sorgen, noch von deinen Nöten, noch von deiner Schuld abhalten, weiterzugehen. Bring das ans Kreuz und zieh durch, hätte ich jetzt mal so gesagt. Bei der Bundeswehr haben wir oft solche Gewaltmärsche gemacht. Und da kam es immer darauf an, dass irgendeiner, der noch ein bisschen Kraft hatte, die anderen mitgezogen hat. Die sind dann alle so rumgetrampelt und waren alle fertig und konnten nicht mehr. Und wenn du dann einen dabei hattest, der dir ein bisschen Mut gemacht hat, dann ging es wieder weiter. Das war immer noch anstrengend, aber es ist wichtig, dass wir jemanden haben, der uns Mut macht. Und Jesus macht uns Mut. Zieh durch. Und vor allen Dingen, mach deinen Glauben zur Priorität deines Lebens. Kämpfe darum. Lass nicht zu, dass das Leben mit Christus und die Nachfolge im Glauben nur noch so ein Randthema ist. Ich glaube, das größte Problem und die größte Gefahr für uns Christen, denen es meistenteils recht gut geht, jedenfalls in unseren Breitengraden, ist, dass wir die Prioritätenfrage vernachlässigen und uns wundern, dass es uns geistlich nicht so toll geht, jedenfalls nicht so, wie es eigentlich die äußeren Umstände erwarten lassen. Falsche Prioritäten, liebe Geschwister, die rauben uns auch die geistliche Gesundheit. Wir haben schon einiges gehört, was wir eigentlich tun und was es eigentlich bedeutet, geistlich gesund zu sein, die Freude zu haben. Wir müssen nicht perfekt sein, begeistert zu sein. Das ist alles das, was uns Gott schenken möchte. Aber falsche Prioritäten setzen das auch ganz schnell in Frage, stellen das in Frage. Der Prophet Haggai, ich weiß nicht, wer den kennt, persönlich kenne ich ihn nicht, aber ich liebe ihn, in Gottes Wort, der lehrt diesen Zusammenhang sehr, sehr eindrücklich. Und das sind Worte, da wird es manche schütteln. Das ist heftig, was er da im Namen Gottes von sich gibt. Aber er ist sehr eindrücklich. Und ich glaube, wir können eine Menge lernen von diesem alten Propheten. Ich lese uns mal aus Haggai, aus dem Buch Haggai, aus dem Kapitel 1, die Verse 1 bis 12. Im zweiten Jahr von Darius, dem König, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, das klingt jetzt alles ganz schwierig, erging das Wort des Herrn durch Haggai. Das ist jetzt erstmal wichtig. Der kriegte ein Wort von Gott. Der sprach zu ihm. Er ging das Wort des Herrn durch Haggai, den Propheten, an Serubabel, den Sohn des Shealtiel, den Statthalter von Juda, und an Jehoshua, den Sohn des Jehosadak, den hohen Priester. Das sind alles schwere Worte. Aber jetzt kommt's. So spricht der Herr Scharen. Und das ist jetzt einfach auch zu verstehen. Dieses Volk sagt, es ist nicht an der Zeit zu kommen, nicht die Zeit des Haus des Herrn, dass das Haus des Herrn aufgebaut werden müsste. Und das Wort des Herrn erging durch Haggai, den Propheten. Für euch selbst ist es Zeit, in euren gedeckten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt. Und nun, so spricht der Herrscharen, bedenkt eure Wege. Ihr habt reichlich gesät, aber wenig eingebracht. Ihr habt zu essen, aber ihr werdet nicht satt. Ihr habt zu trinken und euren Durst könnt ihr nicht löschen. Ihr habt anzuziehen und keinem wird warm. Und wer Lohn verdient, legt den Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr Scharen, bedenkt eure Wege. Geht hinauf ins Gebirge, holt Holz und baut das Haus, dann will ich Wohlgefallen darin haben, mich in meiner Herrlichkeit zeigen, spricht der Herr. Viel habt ihr erwartet, aber seht, es ist wenig. Und bringt ihr es heim, blase ich es weg. Warum ist das so? Spruch des Herrn, der Herr Scharen. Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr Gefallen habt an euren Häusern, ein jeder. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Trockenheit über das Land gerufen und über die Berge und über das Getreide und über den Wein und über das Öl und über all das, was der Boden hervorbringt und über Mensch und Tier und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und Jehoshua, der Sohn des Jehosadak, der hohe Priester und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte Haggais, des Propheten, so wie der Herr ihr Gott sie durch ihn gesandt hatte. Klare Worte, die der Prophet hier loslässt. Ich meine, es ist interessant, wer war dieser Haggai? Haggai ist einer der 12 sogenannten kleinen Propheten. Er wirkt in der Zeit nach der Rückkehr Israels aus der babylonischen Gefangenschaft. Zusammen mit dem Propheten Sacharja ermahnt er die zurückgekehrten Juden zur klaren Nachfolge und den Tempel wieder zügig aufzubauen. Der direkte Anlass zu Haggais Prophezeiung war der Stillstand beim Tempelbau. Der König Kyros von Persien hatte ja den gefangenen Israeliten die Rückkehr in ihr Land gestattet. Und es aus Ehrfurcht vor ihrem Gott gebot er ihnen sogar, den Tempel wieder aufzubauen. Und er finanzierte die ganze Angelegenheit. Und zunächst gingen die Israeliten nach ihrer Rückkehr auch mit Eifer an diesen Wiederaufbau dran. Aber dann trat eine Störung ein. Die in Israel sesshaften Samariter wollten auch am neuen Tempel Anteil haben und dort ihren heidnischen Göttern zu dienen. Serubabel, als Ältester der Israeliten, der lehnte das natürlich entschieden ab. Und die angefixten Samariter, die rächten sich. Sie verleumdeten die Juden bei Kyros, dass sie dem König gegenüber treulos handelten und all solche kleinen Piker. Und Kyros, der ließ sich davon überzeugen und stoppte seine Finanzhilfe für den Tempel. Soweit die Situation. Und anstatt, dass dann die Juden den Tempel aus eigenen Mitteln versuchten weiterzubauen, die sie ja offensichtlich hatten, sonst würde Haggai ja nicht das anmerken, dass sie all ihre eigenen Häuser hatten, ließen sie den Tempel Tempel sein und bauten sich zunächst einmal prächtige eigene Häuser. Und dieser Zustand, der zog sich dann so schlappe 18 Jahre so dahin. Mittlerweile ist Darius König und jetzt spricht der Herr zu und durch Haggai. Er hat sich die Situation lange angeschaut und er spricht jetzt zu ihnen. Tja, und wie die Propheten dann nun mal so sind, die nehmen kein Blatt vor den Mund. Die sagen, die sprechen Tacheles. Und er sagt, dieses Volk sagt, es ist nicht an der Zeit, etwas für den Herrn zu tun. Aber die Zeit für ihre eigenen Pläne und für ihren eigenen Wohlstand, die war sehr wohl da. Das mahnt der Prophet an. Stell dir das mal vor. Da kommt einer zu dir und sagt ganz trocken, in deiner Gemeinde ist es noch so viel zu tun. Oder brauchen das gar nicht auf die Gemeinde zu beziehen. Im Reich Gottes ist noch so viel zu tun. Reich Gottes ist mehr als nur Gemeinde. Aber da kommt jemand und er knallt dir das richtig von Latz. Und du hast nichts Besseres vorzuweisen, als dass du einzig und allein dein eigenes Häuschen baust. Lediglich deinen eigenen Lebensraum so gemütlich wie irgend möglich schaffst und dich für viel mehr auch nicht interessierst. Wenn einer käme und mir das so sagen würde, da würde ich ganz schön schlucken. Wie würden wir darauf reagieren? Der eine oder andere vielleicht empört. Wie kannst du sowas sagen? Der andere, aber ich hab doch und ich muss doch so viel und dann geht das los mit den Ausreden. Vielleicht der eine oder andere auch tief betroffen. Das Volk Gottes reagiert hier betroffen. Die lassen es wohl zu, dass der Prophet im Namen Gottes sie in Frage stellt. Würden wir jemandem das Recht geben, mich in Frage zu stellen? Würden wir jemandem das Recht geben, so zu uns zu reden? Darf Gott so mit uns reden? Bitte, ich möchte nicht, dass das falsch verstanden wird, dass das so einen falschen Zungenschlag kriegt. Gott hat nichts dagegen, sich seinen eigenen Lebensraum zu gestalten. Manchmal sind wir da viel zu unkreativ. Manchmal sind wir da viel zu zurückhaltend. Im ganzen Gegenteil. Aber was Haggai und was Gott, glaube ich, immer wieder anmahnt im Namen Gottes, ist der Stellenwert des Ganzen. Und der Zeitpunkt, wann dies geschieht. Da kommen die Situationen, ich kenne das oft genug, dann sind wieder irgendwelche Entscheidungen getroffen in einer Gemeinde, wir wollen evangelisieren, wir wollen dies, nun kommt's, ich bin da nicht da, ich habe dann dies und das. Es ist alles verständlich. Aber die Frage ist, die du dir stellen musst. Wie sind deine Prioritäten? Wie sind deine Prioritäten im Reich Gottes? Nach der erstbesten Schwierigkeit haben die Israeliten ihre Prioritäten gleich falsch geordnet. Sie haben sich zurückgezogen in ihr Privates. Ist nichts Neues. Bei der erstbesten Schwierigkeit, da lasse ich schnell meine Klarheit und meine geistliche Nachfolge schleifen. Warum war das überhaupt so wichtig? Denken wir mal weiter. Warum war das überhaupt so wichtig, dass der Tempel gebaut wurde? Der Tempel war für die Israeliten der Ort der Gegenwart und der Nähe Gottes. Dort erlebten sie Gott. Dort erfuhren sie seine Kraft, seine Gegenwart. Da empfingen sie Segen. An diesem Ort will Gott Frieden und Heil ihnen schenken. Das hat er so verheißen. Und Israel war darauf angewiesen, dass Gott mit seiner Herrlichkeit in den Tempel einzog, damit der Segen Gottes auf ihnen war. Sie geistlich gesund waren. Im Neuen Testament haben wir eine andere Situation. An die Stelle des alttestamentlichen Tempelgebäudes tritt die Gemeinde, der Leib Christi. Der lebendige und heilige Tempel Gottes, das sind wir, du und ich. Wir Christen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Die Frage ist, wird dieser Tempel noch gebaut? In uns, durch uns. Da hat es noch Platz für viele, viele andere Menschen. Wie gesagt, ein bekannter Pastor sagt immer, in meiner Stadt gehen mir die Heiden nicht aus. Ich will gar nicht mal sagen, dass es um die Heiden nur geht, sondern es geht um die Menschen, die Christus nicht kennen. Die gehen uns nicht aus. Das, was hier sonntagsmorgens sich versammelt im Namen des Herrn, das ist nur ein minimaler Teil von den Menschen um uns herum. Und selbst wenn wir die ganzen Kirchen dieser Stadt zusammennehmen, wenn wir die mal alle, selbst wenn die alle voll wären, bis zum letzten Platz, wären noch genug Menschen da, die Christus brauchen. Hat das in unserem Leben Priorität oder nicht? Israel erlebte dadurch, dass sie nicht mehr am Tempel weiterbauten, nur noch ihren eigenen Interessen umsetzten, dass sie nicht mehr im Willen Gottes waren. Und die Konsequenz, dass der Herr nicht mehr unter ihnen wohnte. Das war ihnen drastisch so wahrscheinlich nicht klar. Haggai aber bringt es für sie auf den Punkt. So ist die Situation, liebes Volk. Und jetzt achtet ganz genau darauf, wie es euch damit geht. Wir lesen noch mal die Verse 5 und 6. Ihr habt reichlich, und nun so spricht der Herr Scharen, bedenkt eure Wege. Ihr habt reichlich gesät und wenig dafür bekommen. Ihr habt zu essen, aber es reicht nicht. Ihr werdet davon nicht wirklich satt. Ihr habt zu trinken und euren Durst könnt ihr nicht löschen. Ihr habt anzuziehen, aber keinem ist wirklich warm. Und wer Lohn verdient, legt den Lohn in einen durchlöcherten Beutel. Es klingt so, wie es heute oft ist. In unserer Gesellschaft, wir haben das alles. Die meisten von uns sind so materiell versorgt, dass sie weder Hunger noch Durst noch frieren. Und trotzdem fühlen wir uns oft so leer. Fühlen wir uns oft, und das ist ja so ein ganzes Gesellschaftsgefühl mittlerweile schon, fühlen wir uns so arm. Uns fehlt was. Das hier fehlt uns. Die Gegenwart Gottes. Viel habt ihr erwartet, aber seht, es ist wenig an Segen. Und ich glaube auch manchmal, als Christen erleben wir das. Wenn wir die Prioritäten irgendwie, wenn die uns so wegrutschen. Dass wir eigentlich den Segen, den Gott verheißen hat, den gar nicht wirklich erleben. Dass der uns oft fehlt an manchen Punkten. Was kommt raus dabei, wenn du heute einmal ein ehrliches, geistliches Resümee ziehen würdest? Ist da viel Segen oder nicht? Fehlt dir Segen in deinem Leben? Dann überlege, warum? Liegt es daran, was der Prophet Haggai anmahnt? Hier ist Ehrlichkeit gefragt. Ehrlichkeit zu mir selber und vor Gott. Wenn der Segen Gottes in unserem Leben fehlt, liegt das in der Regel nicht an Gott. Wir leben in einer Zeit, in der sich die meisten überwiegend ins Private zurückziehen. Warum soll ich gerade jetzt diese Arbeit tun? Habe ich doch schon so lange schon gemacht, das brauche ich nicht mehr, da muss jetzt mal jemand anders. Ich habe doch schon so viel zu tun, jetzt das auch noch, das geht doch nicht. Die anderen können mal, warum ich? Reich Gottes zu bauen, ist unsere Aufgabe von Gott. Dazu sind wir persönlich berufen. Dazu bist du berufen, der den Terminkalender bis zum Anschlag voll hast. Dazu bist du berufen, der du keine Arbeit hast. Dazu bist du berufen, der du Rentner bist. Dazu bist du berufen, der du Schüler bist. Dazu bist du berufen, der du Pastor bist oder was weiß ich, oder Landwirt. Wir sind dazu berufen, das Reich Gottes zu bauen. Das ist die erste Priorität in unserem Leben. und Christus nachzufolgen. Wir können das nicht delegieren an andere, weil wir sonst den Segen verlieren. Das ist das Fazit, was ich aus Haggai ziehe. Reich Gottes, und hier meine ich bitte, versteht mich nicht falsch, hier geht es nicht nur darum, immer nur Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Hier geht es darum, Reich Gottes in deiner Familie. Hier geht es darum, Reich Gottes an deinem Arbeitsplatz. Hier geht es Reich Gottes in deiner Nachbarschaft. Hier geht es darum, Reich Gottes in deiner Schule. Hier geht es darum, Reich Gottes in deinem Umfeld. Das hat Priorität bei Gott. An welcher Stelle rangiert es bei dir? Wie hoch oder wie niedrig ist es angesetzt? Und dementsprechend erlebst du den Segen. Da gibt es einen Tun-Ergehens-Zusammenhang. Reich Gottes an die erste Stelle, dann kommst du nicht zu kurz. Das verheißt Jesus schon. Es ist ein geistliches, ein funktionierendes und ein dich gesund erhaltendes Prinzip. Jesus sagt, trachtet zuallererst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles zufallen. Ich glaube, dass Jesus das ganz ernst meint. Und ich habe persönlich das oft erlebt, wie unendlich gesegnet ich wurde. Und diese Angst, ich komme zu kurz, wenn ich das Reich Gottes wirklich in die Priorität stelle, dann ist es tatsächlich so, dass ich nicht zu kurz komme, dass ich über Bitten und Verstehen Versorgung bekommen habe. Sei das materiell, sei das, dass ich plötzlich ein Zeitfenster hatte, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, oder. Ich kann es nur vor Gott bestätigen. Ich habe sogar mal ein Urlaubgeschenk gekriegt. Gott lässt uns nicht hängen, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen. Du musst nicht die Angst haben, dass dein Leben vor die Wand fährt, dass du irgendwie nicht mehr weiterkommst, wenn du nicht mehr kannst. Gott hat sich zu uns gestellt und er möchte, dass wir ihn an die erste Stelle setzen. Das ist geistlich gesund. Das ist geistlich gesunde Nachfolge. Und ich habe es auch erlebt, wie es ist, wenn ich das nicht tue. Wie dir das wirklich alles unter den Fingern zerbricht. Wie ich, wenn ich dann ein ehrliches Fazit schreibe, dass dann der Segen tatsächlich fehlte. Dass ich mich abgerackert habe und gemacht habe und getan habe und versucht habe, alles auf die Reihe zu kriegen und es hat doch gefehlt und es hat nicht funktioniert. Auch das kenne ich. Nicht weil schwere Zeiten sind, kann man keine Opfer bringen, sondern weil man keine Opfer bringt, sind schwere Zeiten da. So sagt es mal Ernst Araibi. Darum, so spricht der Herr der Herrscharen, bedenkt eure Wege. Bedenke deine Wege und dann kommt hier noch was und handle. Geh hinauf ins Gebirge, hol Holz und bau das Haus. Mach das, was ich dir gesagt habe. Und dann will ich Wohlgefallen daran haben und mich in meiner Herrlichkeit dir zeigen, spricht der Herr. Bedenke deine Wege und handle. Viele handeln nicht. Man müsste mal. Ja, der hat ja recht da vorne. Aber wenn das keine Konsequenz hat, dann ist das schön, dass ich recht gehabt habe. Aber es ändert in deinem Leben nichts. Gar nichts. Hier kommen wirklich zwei Sachen zusammen. Bedenke, wie es dir geht. Lass dir von Gottes Geist offenbaren, wo ist dein Problem? Wo stimmt was nicht? Und dann veränder's. Mit Gottes Kraft. Du musst nicht perfekt sein. Das ist Quatsch. Wir denken, wir müssten perfekt sein. Wir müssten selber irgendwie perfekt auf die Reihe kriegen. Darum geht's nicht. Gib die Prioritäten richtig. Setz sie richtig. Es geht nicht nur etwas zu bauen, sondern es geht in erster Linie um deine Beziehung zu Gott. Und daraus kommt der Bau. Ich bin als Person schließlich Gott so wichtig, dass er seinen Sohn für mich gegeben hat. Gott hat mich die erste Priorität gegeben. Er hat mir die erste Priorität gegeben. Und er gibt dir die erste Priorität. Sogar über seinen Sohn stellt er dich. Weil er gibt seinen Sohn dir. Und da, wo meine Beziehung zu Gott, zu Jesus gestärkt und gefestigt ist, da werden die Prioritäten für mein Leben neu geordnet. Gott will, bevor wir den Tempel bauen, wir unsere Beziehung zu ihm überprüfen. Bedenke, wie sieht das aus? Denn nur aus einer stabilen Beziehung heraus wir in der Lage sind, diesen Tempel dann auch zu bauen, den Auftrag umzusetzen, den er uns gibt. Und auch dann, wenn Schwierigkeiten auftreten, auch darüber hinaus. Wenn unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist, werden wir ihm gegenüber im Gehorsam bemüht sein, oder? Das ist immer so. Wenn ich merke, da ist Jesus ganz nah, dann habe ich Lust, was zu tun für ihn. Dann ist das für mich gar keine Last, sondern dann macht es Freude. Kommt ein Bruch in die Beziehung, verlieren wir in der Regel den Gehorsam, weil wir den aus eigener Kraft nicht aufrechterhalten können und leben ungehorsam, mit allen Konsequenzen, nämlich dem Verlust des Segens. Der Schlüssel ist, dass Gott und du ein Team sind, durch die Beziehung, durch Christus. Und deshalb ist meine persönliche Priorität, und ich bete, dass deine persönliche Priorität dem nachfolgt und sich dem anpasst. Meine persönliche Priorität ist meine Beziehung zu Jesus. Da darf nicht, wie gesagt, Katja, so viel dazwischen. Da darf nichts dazwischen. Da braucht auch nichts dazwischen. Weil wir dürfen es alles bringen. Da soll nicht deine Schuld dazwischen, da soll nicht dein Versagen dazwischen, da soll aber auch nicht deine Not dazwischen, da soll auch nicht deine Sorgen dazwischen. Ist der Sorgen kann uns genauso raushauen wie Schuld. Wir dürfen es Gott bringen, ans Kreuz bringen. Und dann fangen sich an, unsere Prioritäten zu ordnen. Überleg dir, wie es dir geht. Und dann handle. Dann entscheide. Und das Wunderbare, selbst wenn du beim Überlegen merkst, hey, eigentlich geht's mir gar nicht so gut, das ist nicht das Ende, das ist der Beginn, näher zu Christus zu kommen. Er ist gnädig. Und wir dürfen heute erleben, dass er uns die Prioritäten neu ordnet. Wo steht das Reich Gottes in deinem Leben? Wo ist der Segen Gottes in deinem Leben? Kehr um. Lass die Prioritäten sich neu ordnen. In der Beziehung, in der Gegenwart Jesu. Und die Herrlichkeit des Herrn wird in dein Leben einziehen. Ich glaube, das war, was Haggai wollte. Dass sie das begreifen lernen. Dass sie das begreifen lernen. Du kannst dein Leben leben, du kannst noch so erfolgreich im Beruf sein und dies und das. Es wird in dir eine Leere lassen. Wenn du Gott an irgendeine Stelle deines Lebens setzt, aber nicht an die erste. Und Jesus hat gesagt, ich möchte, dass ihr mir nachfolgt. Als allererstes. Und alles andere wird sich ordnen da rein. Das glaube ich zutiefst. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann ist das für mich auch so ein Ausdruck nochmal. Nochmal so ein Ausdruck, sich wirklich in die Beziehung Jesu hineinnehmen zu lassen. Das heilen zu lassen, wenn da irgendwas angebrannt ist, wenn da irgendwas kaputt ist. Es neu werden zu lassen und es zu sehen und zu schmecken und zu fühlen. Seine Gegenwart in meinem Leben, die wird mich heil machen. Die wird mir Kraft geben. Und es wird möglich sein, das an die erste Stelle meines Lebens zu setzen. Und er wird mir helfen, in den anderen Fragen des Lebens klarzukommen. Pastoren, Rentner, Schüler, Manager, egal. Jeder hat sein eigenes Leben mit den Herausforderungen. Da sind Kinder, die machen nicht, was sie sollen, und alle machen mit und so, ne? Ihr kennt das alles. Es gibt ganz viele Situationen, die uns herausfordern. Aber wenn Jesus da an der ersten Stelle steht, er wird uns helfen. Und er wird uns die Kraft geben, die wir brauchen. Stimmt es ernst? Haggai war ein Fuchs. Das war schon einer, der konnte richtig auf den Putz hauen. Das gefällt mir an Haggai. Aber er hat eine tiefe Wahrheit verstanden. Er hat verstanden, dass die Prioritäten entscheidend sind in unserem Leben. Diene dieser Gottesdienst dazu, dass die Priorität Jesus Christus in unserem Leben die höchste Priorität gewinnt. Amen. Ich finde, das ist auch ganz schön.